Das hat uns letzte Woche beschäftigt. Warum ist die Welt so, wie sie ist? Warum schwanken wir hin und her zwischen den Meldungen, dass Bomben fallen und dem kleinen oder großen Glück für Momente und für Zeiten? Warum sind wir zerrissen zwischen dem, was wir machen können, was wir leisten können, wo wir uns verwirklichen können, wo wir etwas aufbauen können und dem Erleben, dass ist etwas nicht Bestand hat, dass wir nicht weiterkommen und dass man manchmal den Eindruck hat, wir haben alles versucht, aber im Letzten ist es doch so geblieben, wie es ist. Warum ist die Welt so, wie sie ist? Warum sind wir so, wie wir sind? Obwohl wir uns manchmal anders wünschen würden. Davon erzählt unsere Heilige Schrift, die Bibel, auf den ersten Seiten, den ersten Kapiteln. Und eine grundlegende Erzählung und Geschichte dafür ist eben die Sündenfallgeschichte. Ich glaube, die meisten von uns kennen sie, wenn vielleicht auch nicht im Detail, aber doch zumindest in den Grundzügen. Letzte Woche haben wir angefangen, darüber nachzudenken, und ich möchte das heute einfach nochmal fortsetzen. Darum Marlies hat das schon gemacht, eine kleine Erinnerung nochmal. Das ist der Text aus 1. Mose, Kapitel 3. Und da wird ja aufgegriffen, dass, Marlies hat es eben so schön erzählt, dass Gott eine Welt gemacht hat und mittendrin einen Garten, also wir müssen uns das ja im Orient vorstellen, diese Lebenswelt, wo Wüsten sind und vieles dürr ist, und dann ist da mittendrin ein wunderschöner Garten mit allem, was das Herz begehrt. Wasser ausreichend, Früchte, grüne Wiesen und Zustände, und es fehlt an nichts. Und mittendrin dann die Menschen, die Gott in diesen Garten hineingesetzt hat, damit sie zum einen Teil dieser wunderschönen Welt sind und zum anderen auch darin leben können, sich entfalten dürfen, sich einbringen können, auch mit der Kraft, die Gott in sie hineingelegt hat. Und da fragt man sich ja, wenn ich alles habe, was das Leben schön macht, wie komme ich auf die Idee, dass es noch was anderes geben könnte? Also Sünde, das ist ja das Stichwort, was dann hier so dahinter steckt. Sünde ist eigentlich irrsinnig, ist blödsinnig, weil sie mir etwas verspricht und verheißt, was das Gute, was da ist, kaputt macht. Das erzählt die Heilige Schrift am Anfang. Und sie erzählt, dass das, was dann passiert, grundlegend ist. Es gibt kein Zurück mehr in dieser heile Welt, aber da kommen wir dann am Ende heute dazu. Es beginnt damit, dass etwas passiert, was nicht zu erwarten ist. Nämlich, dass es eine Stimme gibt, die sagt, Gott ist nicht vertrauenswürdig. Wie gesagt, blödsinnig, irrsinnig, dumm. Aber sie fällt bei Adam und Eva ins Herz. Und ihr Herz fängt an, dieser Frage zu folgen. Sie werden wissen, heißt es hier, was gut und was böse ist. Also sie werden die Macht haben. Sie werden verbindlich entscheiden können, was zählt in dieser Welt. Das steckt mit dahinter. Sein wie Gott. Eine irrsinnige Vorstellung, und dem Nachgehen dieser Vorstellung führt in die Katastrophe. Die Flüsterstrategie des Teufels, der hier nicht mit Pauken und Trompeten auftritt, sondern hier vielleicht darum extra auch dieses Bild der Schlange, die da irgendwo so verdeckt über den Boden kriecht und kaum wahrzunehmen ist, und von der man nur so ein Zischen irgendwie hört, ohne dass man es genau benennen kann und einordnen kann. Diese Stimme der Schlange setzt sich im Herzen der Menschen fest. Es rückt in den Hintergrund, was Gott gesagt hat. Und dieses Flüstern im eigenen Herzen, was sich da eingepflanzt hat, kommt nach vorne. Und dann ist es passiert. Die Frau, und die Karikatur macht es ja deutlich, sie ist im Prinzip ja nicht alleine, die Frau und der Mann, sie lassen sich einfangen, betrachten das, was Gott so wunderbar gemacht hat, und nutzen es für Falsches und Verlorenes. Die Frucht, so heißt es in unserem Text, ist eine Augenweide, war verlockend. Aber was ist verlockend? Also nicht, dass die irgendwie glänzt, aufpoliert ist, dass die groß ist und süß zu sein scheint oder wie auch immer, sondern verlockend ist die Wirkung dieser Frucht, nämlich, dass sie klug machen sollte. Nebenbei bemerkt, wir alle haben im Kopf, dass es ein Apfel ist, das steht hier ja nirgendwo, aber es hat sich bei uns so eingebürgert und darum rede ich jetzt auch mal dann vom Apfel. Also, der ist nicht glanzpoliert, der hängt da am Baum. Und von dieser Frucht geht etwas aus, eine Verheißung, die sich dann als falsch erweist. Aber sie können ihr nicht widerstehen, warum auch immer. Erklären lässt sich das Böse und die Sünde eigentlich nicht. Sie ist nicht vernünftig. Sie greifen danach, und von diesem Moment an verändert sich die Welt in die Welt, in der wir heute leben, die uns ausmacht, die unsere Lebenswirklichkeit ist und zeichnet und die wir uns nicht mehr anders vorstellen können. Und in die ursprüngliche Welt werden wir niemals zurückkommen und können. Von diesem Moment an wird alles grundlegend durcheinander gewürfelt, was die erste Welt ausmachte. Und was machte die erste Welt aus? Um es mal in so einem großen Begriff zu sagen, Harmonie. Es passte alles gut zusammen. Es funktionierte alles gut zusammen, im Garten und im Miteinander. Adam und Eva, hier heißt es dann ja, der erste Schrecken, der sie überfällt, ist, dass sie einander anschauen und mit einmal in ein Herz schauen, in dem sich das Böse eingenistet hat. Und sie können es nicht voreinander verbergen. Das meint dieses, sie waren nackt. Also es mag durchaus sein, wenn man das so wörtlich nehmen will, dass die da wirklich so nackt durchs Paradies gelaufen sind. Aber es geht hier nicht um die Frage von Sexualität oder irgendwie sowas, sondern es geht in der Tiefe um die Frage, was macht dein Herz aus? Und Eva und Adam schauen sich in die Augen und sehen, oh. Da ist Böses drin. Und wenn da Böses drin ist, dann kann ich dir im Letzten nicht mehr vertrauen. Denn wer weiß, ob dieses Böse in deinem Herzen nicht mein Leben zerstört. Sie waren nackt und sie sehen bis in die Tiefe hinein und das Vertrauen ist gestört. Und dann nicht nur das Vertrauen, also darum machen die sich dann Feigenblätter, nicht? Das ist so, ja, dieses Bild dafür, man muss sich mit einmal schützen. Man schafft es nicht mehr, voreinander offen und ehrlich bis in die allertiefsten Tiefen meines Wesens zu sein. Das ist unangenehm. Ich sehe das Böse im anderen und weiß von dem, was in meinem Herzen steckt und möchte das nicht zeigen. Verständlich. Und nicht nur mit Gott, mit dem Adam und Eva untereinander ist das so, sondern auch das grundsätzliche Vertrauen zu Gott ist ins Wanken geraten. Als dann Gott abends so in der Abendkühle durch den Garten spaziert, müssen sie sich auch da verstecken. Sie können sich vor Gott nicht mehr zeigen. Hinter irgendwelchen Büschen verstecken. Und jetzt fängt das an, was Gott dann bis heute immer wieder tut. Er ruft, wo bist du denn? In dem Lied eben hieß es, im Eingangslied, mein Kind. Wo bist du denn, mein Kind? Ich sehne mich doch nach dir. Ich möchte Gemeinschaft mit dir haben. Wieso kann ich dich nicht finden? Das ist der Ruf Gottes seit Anfang an, also seit der Sündenfallgeschichte, von Anfang an bis heute. Gott sehnt sich nach seinen verlorenen Kindern und nach seinen, die sich verstecken müssen, weil sie es in seiner Gegenwart nicht mehr aushalten. Das ist der Grundschaden unserer Wirklichkeit. Und davon erzählt die Bibel dann bis in das letzte Buch der, also bis ins letzte Buch der Bibel hinein, bis auf die letzte Seite, dass Gott zum Suchenden geworden ist für seine verlorenen Menschen. Nach seinen verlorenen Menschen. Wo bist du, Adam? Wo bist du, Eva? Wo seid ihr? Warum versteckt ihr euch? Warum verstecken Menschen sich vor Gott, bewusst oder unbewusst, weil sie es eben nicht mehr aushalten in seiner Nähe? Es ist unangenehm. Und die Heilige Schrift erzählt dann ja später immer wieder, wie Menschen in die Gegenwart Gottes treten und darüber erschrecken. Ihr kennt hier auch alle so ein paar Engelgeschichten, Erzählungen aus der Bibel. Was ist das, was der Engel oder die Engel als erstes immer machen? Wisst ihr es? Das erste Wort der Engel ist, fürchtet euch nicht. Und der Engel steht ja für die Gegenwart Gottes, die Heiligkeit Gottes. Das erste, was Gott oder der Engel in der Gegenwart von Menschen sagen muss, hab keine Angst. Also nicht wie hier bei Adam und Eva, dass sie sagen, oh Gott, wunderbar, dass du jetzt da bist. Wir haben schon Tee gekocht und wollten so eine nette Abendstunde mit dir haben. Nein, das erste ist Angst. Das ist bis heute so geblieben. Warum ist das so? Fragt Gott. Was ist los mit euch? Und habt ihr was angestellt? Und dann fängt das an, was uns auch vertraut ist. Das Wegschieben der Schuld. Wir haben mehrere Kinder. Und wenn Kinder dann so zusammen sind, vor allen Dingen, wenn sie noch ein bisschen kleiner sind, irgendwann hört man Geschrei aus dem Kinderzimmer. Irgendwas ist passiert. Der eine hat dem anderen was weggenommen oder vorenthalten oder, ach, ihr kennt das auch. Und dann komme ich als Vater dahin, um dann irgendwie zu schlichten. Und das Nächste, was passiert ist, der hat angefangen. Nein, ich war das nicht. Der hat angefangen. Genau das machen Adam und Eva hier. Auch das scheint seitdem zum Urwesen unserer Menschheit, unseres Menschseins zu gehören, dass wir es auch mit der eigenen Schuld nicht aushalten. Nicht nur mit der Schuld der anderen, auch mit der eigenen halten wir es nicht aus, sondern müssen auf irgendjemand anderen verweisen. Hier in der Geschichte auf die Frau oder die Frau auf die Schlange und letztlich, wenn man genau hinguckt, verweisen Adam und Eva sogar auf Gott selbst. Gut, du hast ja das alles irgendwie uns gegeben. Also im tiefsten bist du ja schuld, dass wir so sind, wie wir sind. Was für eine Anklage, was für ein Irrsinn, was für eine Verkehrtheit, die ins Herz eingezogen ist. Und dieses Verschieben der Schuld gehört seitdem zur Wirklichkeit und zum Lebensalltag von uns Menschen dazu. Das finden wir im Kleinen beim Kinderzimmer. Das finden wir im Großen, wenn wir an die Kriege denken, jetzt aktuell oder auch woanders. Wie oft heißt es dann, ja, der andere hat angefangen. Wir verteidigen uns nur. Also von dem kleinen menschlichen Herzen bis in die großen Komplikationen unserer Weltwirklichkeit, die anderen. Aber ich doch nicht. Diese neue Weltwirklichkeit, sie hat ihren Grund in dieser Geschichte. Und das hat nun Konsequenzen. Und die Konsequenzen habe ich jetzt schon teilweise genannt, aber ich möchte sie jetzt noch mal ein bisschen ausführen. Da sagte Gott, der Herr, zur Schlange, weil du das getan hast, sollst du verflucht sein. Du allein von allen Tieren. Auf dem Bauch wirst du kriechen und Staub fressen dein Leben lang. Feindschaft wird herrschen zwischen dir und der Frau und zwischen deinen und ihrem Nachwuchs. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse beißen. Die Schlange als Urbild des Bösen. Und schon hier wird angedeutet, mitten in diesem Bild, mitten in diesem Geschehen einer als reale Person fast, dass der Mensch und die Schlange als Urbild des Bösen nicht mehr voneinander loskommen. Sie sind auf gefährliche und tödliche Weise miteinander verbunden. Er wird den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse beißen. Es gibt eine innere Verbundenheit zwischen dem meinem Leben und dem der Gestalt dieser Welt und der Verbindung mit dem Bösen, die nicht mehr zu lösen ist. Und es ist eben diese Verbindung, die jeweils den anderen immer wieder ins Verderben hineinreitet. Und vielleicht kann man die Schlange eben auch als Bild sehen für den Rest der Schöpfung überhaupt. Also die Schlange als ein Tier der Schöpfung, als ein Teil, dass wir seitdem erleben, dass diese Welt eben kein Garten Eden mehr ist, sondern dass auch diese Welt durchzogen ist von der Gewalt und Bosheit der Menschen. Und dass diese Welt auch seitdem darunter leidet. Wir wissen heute viel davon zu sagen. Wir haben viele Projekte und Ideen, um diese Welt am Leben zu halten. Die sind, glaube ich, auch gut und wichtig. Aber sie zeigen ja an, dass wir mit dazu beitragen, dass es dieser Welt so geht, wie es ihr denn geht. Dass sie nicht mehr Garten Eden ist, in dem alles in Harmonie miteinander und aufeinander zugewiesen ist, sondern dass vieles verkehrt ist. Und nicht nur durch unser Eingreifen, sondern es geht ein Riss durch diese Schöpfung, der auf den Tod zugeht. Das hat hier seinen Anfang. Es ist die Konsequenz der Schuld, die eingezogen ist. Die zweite: Und zur Frau sagte er, ich werde deine Schwangerschaften sehr beschwerlich machen. Unter Schmerzen wirst du deine Kinder zur Welt bringen. Du wirst dich nach der Nähe deines Mannes sehnen, er aber wird über dich herrschen. Die von Gott gedachte Lebensbestimmung der Frau, teilzuhaben an seiner Schöpfer- und Entfaltungskraft, nämlich das Leben fortzusetzen. Neues Leben im Namen Gottes mitten in diese wunderbare Schöpfung, in diesen Garten Eden hineinzugebären. Diese wunderbare Teilhabe an dem, was Gott der Frau an Möglichkeiten gegeben hat, wird zur Last. Wird zur Gefahr. Wird zu etwas, was nicht automatisch Glück und Teilhabe bedeutet, sondern Furcht mit sich bringt. Ich erinnere mich noch, als ich noch Teenager war und bei uns in der Kirchengemeinde, da war ich dann auch schon aktiv, so als Lektor und so. Und dann kamen immer die Paare und ließen ihre Kinder taufen. Und wir als Lektoren saßen dann vorne so im Altarraum, dann kriegte man das immer so ganz hautnah mit. Und der damalige Pastor hatte dann ja seine Liturgie, und in dieser Liturgie der Taufe hieß es dann anschließend im Gebet: Wir danken Gott, dass er dir, Mutter, in der Stunde der Gefahr geholfen hat. Also der Geburt. Wir nehmen das heute vielleicht nicht mehr ganz so deutlich wahr, zu früheren Zeiten. Wir müssen nur das angucken, wie lange die Frauen gelebt haben. Die Lebenszeit war deutlich kürzer als die der Männer, weil eben viele Frauen im Zusammenhang mit Kinderkriegen und Geburt gestorben sind. Das war noch so ein Rest in dieser Liturgie, der sich darin widerspiegelt. Also stellen wir das uns einfach nur mal vor. Gott sagt, das Höchste, was ich in dich hineinlege, ist meine Kraft, dass in dir neues Leben wachsen kann. Und mit einmal müssen Frauen Angst haben. Mit einmal ist diese wunderbare Schöpfungsmöglichkeit mit Schmerzen verbunden. Ich will jetzt nicht sagen, dass die höchste Erfüllung der Frau das Kinderkriegen ist, nicht, dass ihr mich da missversteht. Aber es ist ein Teil dieser wunderbaren Möglichkeit Gottes. Und das ist etwas, was Frauen nicht mehr selbstverständlich und unwidersprochen als Glück bezeichnen können, sondern verbunden mit Schmerzen, mit Ängsten. Und denken wir dann noch an das, was danach kommt, wenn die Kinder groß werden. Es ist auch nicht immer die reinste Freude, Kinder zu haben. Nun mag mir jemand gerne widersprechen, aber dann lasst uns mal ins Gespräch kommen. Also das, was Gott dem Menschen geschenkt hat, ist gebrochen, zerbrochen. Und nicht mehr einfaches Glück und Aufgehen in der Bestimmung Gottes. Und dazu kommt das Zweite. Gott hat den Menschen, Adam und Eva, geschaffen zu einem gleichwertigen Miteinander. Unterschiedlich, ja, aber beide stellen sie einen Teil der Menschheit dar. Und in beiden Miteinander wird erkennbar, was Gott sich mit seinen Menschen gedacht hat. Und das ist nicht mehr möglich. Die Geschichte der Frauen durch die ganze Menschheit hindurch ist gekennzeichnet von unter dem Mann stehen. Abhängig zu sein. Gewalt zu erleiden. Und genauso eben behandelt zu werden. Das ist uns in unseren modernen Zeiten teilweise bewusst. Darum gibt es viele Bewegungen und Bestrebungen, dass Frauen auch auf gesellschaftlicher Ebene wieder oder überhaupt in einen Stand kommen, der sie auf die gleiche Ebene stellt wie Männer. War nicht gerade vorgestern der Gender Gap Tag? Also es war, glaube ich, vorgestern. In Deutschland ist das dann so bis zum, jetzt, was haben wir, Ende Februar, arbeiten Frauen quasi umsonst. Und erst jetzt, bis zum Rest des Jahres, ist ihr Gehalt so, wie das bei Männern ist. Also quasi arbeiten Frauen 2 Monate umsonst, während die Männer dafür ihr Gehalt kriegen, also übertragenen Sinne. Ein Teil von Ungerechtigkeit. Gott hat dich geschaffen, sagt Gott selber, ich habe dich geschaffen, damit du als mit dem Mann zusammen mein Wesen in dieser Welt darstellst. Und dass du mit ihm zusammen diese Welt bebaust und bewahrst, und im guten Sinne beherrscht, aber jetzt wirst du beherrscht und der Mann wird dein Herr sein. Ihr lieben Frauen, lasst euch nicht von euren Männern einreden, sie stünden über euch. Das ist eine Sündenstruktur. Das ist nicht die Struktur des Wesens Gottes. Ihr habt alles Recht und als Christen umso mehr, zu sagen, so können und dürfen und wollen wir nicht leben, weil das nicht der ursprüngliche Wille Gottes ist. Und auch Christen haben sich darin versündigt und haben das, was so ist, wie es ist, zum Willen Gottes erklärt. Das stimmt aber nicht. Das, was wie es ist, so wie es ist, ist nicht die ursprüngliche Idee Gottes. Und darum finde ich, haben Frauen immer wieder das Recht, das einzuklagen und anzumahnen. Allerdings wissen wir, wir kommen nicht zurück in den alten, ersten Zustand. Es wird uns nicht mehr gelingen. Das ist ein Teil des Leidens an der Gefallenheit dieser Welt, auf Seiten der Frauen. Übrigens, der Mann ist ja auch gefangen darin, nicht? Weil er kein Gegenüber mehr hat, sondern er hat jemand unter sich. Und weil er jemand unter sich hat, kann er seine eigenen Möglichkeiten und Fähigkeiten und seine eigene Würde nicht recht entfalten. Wer nur Herrscher ist und Untertan unter sich hat, ist auch nicht auf der richtigen Spur. Gott hat uns dazu bestimmt, miteinander diese Welt und das Leben zu gestalten, nicht in Abhängigkeit voneinander. Und den Mann erwischt es dann ja auch. Zum Mann sagte er, du hast deine Frau gehört, auf deine Frau gehört, Entschuldigung, und von dem Baum gegessen, dessen Früchte ich dir ausdrücklich verboten hatte. Von nun an wird der Ackerboden deinetwegen unter einem Fluch stehen und du wirst dich ein Leben lang nur mit Mühe von ihm ernähren. Er wird mit Dornen und Disteln übersät sein. Trotzdem wirst du von dem leben müssen, was auf deinen Feldern wächst. Mit Mühe und Schweiß wirst du dein Brot erarbeiten und am Ende wirst du wieder zur Erde zurückkehren, aus der du gemacht wurdest. Denn Staub bist du und zu Staub sollst du wieder werden. Auch hier, ähnlich wie bei der Frau, das Schönste, was Gott in einen Menschen hineingelegt hat, von seinen Möglichkeiten und seinen Gaben teilzuhaben an seinem Wesen. Und hier ist es die Frage oder die Möglichkeit, Gottes Welt zu gestalten. Gott hat ja gesagt, ich setze euch in diesen Garten, dass ihr ihn bebaut und bewahrt. Also der Mensch nimmt teil an den Schöpfungsmöglichkeiten, an den Kräften Gottes aus dieser Welt, dieser schönen Welt des Paradieses, des Garten Edens, dass es weitergeht. Und diese Gestaltungskraft wird zum Fluch. Es wird mühselig. Das ist das eine. Also die Kraft, die Menschen einsetzen, um ihr Leben zu sichern, ist eben eine Kraft, die manchmal weit über die Grenzen geht. Und ich weiß nicht, wie euch das geht. Vielleicht guckt man manchmal auch zurück und denkt, naja, ich lebe jetzt 40, 50, 60, 70 Jahre und mehr. Was hat's eigentlich gebracht? Und zwar meine ich jetzt im äußerlichen Sinne. Was hat's eigentlich gebracht? Na gut, ich habe was von meinen Eltern übernommen. Es hat unglaublich viel Mühe und Kraft gekostet, das zu erhalten. Oder ich bin so in diese Welt hineingestartet und habe so viel Zeit, Lebenskraft, Energie hineingesetzt, dass ich mir irgendwas erarbeiten kann. Hat sich das gelohnt? Das ist das. Mit Mühe, mit Mühsal wirst du in dieser Welt leben müssen. Und das Zweite ist, was kommt dabei raus? Gott sagt hier, Disteln und Dornen. Ich stelle mir das manchmal so ein bisschen bildlich vor. Da ist der Garten Eden. Tolle Bäume, große Wiesen, Flüsse und alles Mögliche und alles glänzt im Strahlen der Ewigkeit. Und mit einmal wachsen da drin Pflanzen, die nichts austragen, die nichts bringen, im Gegenteil, die sogar gefährdet, die alles, was lebt, da gefährdet durch Stacheln und Dornen. Alles steckt man rein und es kommt nicht zu dem letzten schönen Ziel, dass es dem Leben und der Welt und den Menschen dient, zum Glück und zum Heil. Mir fällt das immer auf. Also wir Menschen haben ja richtig viele Möglichkeiten. Gott hat uns so viele Kräfte, Ideen und Möglichkeiten gegeben. Wunderbar. Und das ist nach wie vor ja immer auch noch da. Und wenn wir mal so zurückdenken, was weiß ich, vor 500 Jahren oder 1000 Jahren, wie Menschen da gelebt haben und wie wir heute leben, da liegen ja wirklich Welten dazwischen. Was hat der Mensch nicht an Kraft in diese Welt gesetzt und Möglichkeiten, diese Welt zu verändern und zu gestalten? Und vieles davon würden wir nicht missen wollen. Also ich glaube, keiner von uns will ernsthaft leben wie vor 1000 Jahren, oder? Also die schöne warme Heizung morgens beim Aufstehen ist doch schon ein Segen. Also wir haben vieles möglich gemacht als Menschen. Und dann ist es fast immer so, dass das, was wir uns erdenken und erstreben, immer auch negative Seiten hat. Aus dem Guten, das wir uns wünschen und für das wir arbeiten, Erfindungen machen und was umsetzen, es hat immer einen Haken. Immer kommen Menschen auf die Idee, das könnte man auch nutzen, um andere zu schädigen. Oder es passiert daraus etwas, was Menschen schädigt, ohne dass wir uns das gedacht haben. Das sind diese Dornen und Disteln. Man arbeitet, baut den Acker, wie hier, da habe ich extra Bilder von der Landwirtschaft genommen. Man macht das, das kennt ihr auch von eurem Garten, hat Schweiß investiert und Geld und dann kommen immer noch diese anderen blöden Dinger da nebenbei heraus, wo man denkt, das muss doch jetzt nicht sein. Also ich kenne mich im Garten nicht so richtig aus, aber ihr wisst, was ich meine. Die ursprüngliche gute Bestimmung des Mannes und der Menschen überhaupt, diese Welt so mitzugestalten, dass sie schön ist und bleibt, ist mit dem verknüpft, dass Dornen und Disteln wachsen und es mit Mühsal verbunden ist. Die Arbeit ist nicht mehr Gestalten des Paradieses, sondern einen Mühen um Existenz. Seither beerdigen wir Mann und Frau und manchmal Kinder. Seither geht der Mensch, der Herr, also Gott, nicht mehr umher und spricht uns an. Wir sind nicht mehr in seiner Nähe. Wo Frieden und Einklang zwischen Gott und der Schöpfung herrscht, ist das für uns nur noch ein Bild. Seither leben wir in gestörten Verhältnissen. Das ist die grundlegende Folge des Ungehorsams gegen Gott. Und da hinein sind wir alle hineingeboren und kommen da nie mehr raus. Ein letztes gibt es noch und das beschreibt eben dieses nie mehr. Adam gab seiner Frau den Namen Eva. Auch hier schon beginnt es mit der Unterwürfigkeit, dem Herrschen. In Kapitel 2 erzählt Gott, also setzt die Menschen da rein und dann kommen die Tiere und er sagt, gib den Tieren Namen. Kannst du dir aussuchen. Und seitdem heißt die Kuh eben Kuh und macht Mu. Weil wir Menschen das so gesagt haben. Aber einen Namen geben ist auch in diesem orientalischen Umfeld, in dem diese Geschichte ja erzählt wird, immer ein Herrschaftsakt. Ich gebe meinen Untertanen Namen und indem ich ihnen Namen gebe, erkläre ich oder zeige ich damit, dass ich über ihnen stehe. Und das passiert als erstes hier. Adam gibt Eva einen Namen. Das ist ein Herrschaftsakt. Also, er gab ihr den Namen Eva, sie sollte die Mutter alles menschlichen Lebens werden. Gott, der Herr, machte für Adam und seine Frau Kleider aus Fellen und zog sie ihnen an. Ist ja schon mal mehr als die Feigenblättchen. Er sagte, nun ist der Mensch wie einer von uns geworden und kennt Gutes und Böses, kennt Gut und Böse. Es darf nicht sein, dass er jetzt auch noch die Früchte vom Baum des Lebens nimmt und sie isst, sonst wird er ewig leben. Und so vertrieb Gott der Herr den Menschen aus dem Garten Eden und bestimmte ihn dazu, den Erdboden zu bebauen, aus dem er gemacht wurde, war. Und nachdem Gott ihn weggeschickt hatte, stellte er einen Cherub, also einen Engel, mit lodernden Flammenschwertern vor die Ostseite des Gartens, um den Zugang zum Baum des Lebens zu versperren. Das ist das, was ich eben schon gesagt habe. Es gibt kein Zurück mehr. Wir können nicht mehr bei allen menschlichen Anstrengungen und allen Ideen, die wir haben, hinein in die paradiesischen Zustände. Wir versuchen das. Und manchmal wird ja auch etwas schöner, das wollen wir ja gar nicht streiten, und es ist auch gut, dass wir das tun. Aber wir leben, wie heißt dieses Buch, oder es ist ein Film, Jenseits von Eden. Wir leben nicht mehr da, wo alles in Harmonie funktioniert, sondern wir leben für immer in einer gebrochenen Welt. Und alle menschlichen Versuche, es besser und gut zu machen, bleiben vor der Grenze des Gartens, nicht mehr im Garten. Wir kommen nicht mehr hinein. Das ist der Fluch dieser Welt und des menschlichen Lebens. Noch einmal, das widerspricht nicht dem, dass wir das Beste versuchen und es gut zu machen. Aber hüten wir uns vor dem Übermut zu meinen, wir könnten es wieder hinkriegen, so dass es auf Dauer gut ist und bleibt. In der Bibel ist das die prominenteste Gartengeschichte. Diese Gartengeschichte, die beschreibt, dass wir nicht mehr im Garten leben, sondern in einer Welt, die durchzogen ist von dem, dass Menschen mit den Konsequenzen ihres Misstrauens Gott gegenüber leben müssen. Und es betrifft ja leider nicht nur uns, es betrifft die ganze Welt. Paulus kann darum sagen, und wir haben es eben in dem einen Lied, dem Lied zur Jahreslosung gesungen, die ganze Schöpfung klagt. Das sagt Paulus auch, die ganze Schöpfung klagt, weil sie diesem Geschehen unterworfen ist und klagt und sehnt sich danach, dass sie erneuert wird in die neue Welt Gottes hinein. Gott ruft: Adam, wo bist du? Und es gibt noch eine zweite Gartengeschichte in der Bibel, die auch etwas beschreibt und etwas darstellt von dem, was wir hier am Anfang haben. Ich weiß nicht, ob euch die einfällt. Zweites Mal kommt prominent, nicht so wie hier, ein Garten vor. Das ist die Geschichte im Garten Gethsemane. Ich habe euch einen kleinen Videoausschnitt mitgebracht aus dem Film Die Passion von Mel Gibson vor 20, 30 Jahren. Dieser Film fängt an mit der Szene oder mit dem Geschehen im Garten Gethsemane, also einen halben Tag vor der Gefangennahme und Kreuzigung Jesu. Das ist düster, ihr kennt das, Jesus betet und die Jünger schlafen immer ein. Und Jesus kämpft und ringt jetzt um seinen Weg und die Kraft, seinen Weg weiterzugehen, von dem er ja weiß. Und ich finde, der Filmemacher Mel Gibson hat da einen tollen Einfall gehabt, darzustellen, um was es hier in der Tiefe geht. Also das war jetzt nicht so, aber das ist so eine künstlerische Möglichkeit, auch das deutlich zu machen, was hier passiert. Und ich hoffe, ihr könnt euch da ein bisschen reinfinden. Also Jesus liegt da gerade auf dem Boden, ist noch so verzweifelt am Beten, um dieser Situation gerecht zu werden. Und der Böse ist auch da, hier tatsächlich in einer menschlichen Gestalt. Ach, guck, das hatte ich noch vergessen, euch zu zeigen. Vertreibung aus dem Paradies. Na? jetzt. Nee, das war zu weit. Ist der Ton da? Oder? Ah, irgendwie will er gerade nicht. Kannst du das mal klicken? Wird auch nicht gehen. Da ist unten irgendwo so ein Pfeil, wo man draufklicken muss. Schade. Ach, jetzt da. Nee, nochmal. Ja, eben, also bei der Vorbereitung hat es funktioniert. Schade. Nee, geht nicht. Dann lassen wir es. Gut. Also es gibt noch einen Garten. Jesus ringt darum, seinen Weg ans Kreuz zu gehen. Und der Filmemacher stellt das jetzt so dar, dass der Böse da ist und ihm einflüstert, das schaffst du gar nicht. Das kannst du gar nicht. Und es muss auch nicht sein. Du musst doch nicht diesen Weg des Leidens gehen. Das kann doch kein rechter Vater sein, der das mit dir macht. Das geht doch nicht. Da ringt Jesus mit. Das ist natürlich jetzt nicht so, wie es in der Bibel erzählt wird, aber theologisch finde ich das, geistlich finde ich das interessant. Also Jesus steht vor dieser Herausforderung. Lasse ich mich auf diesen Weg ein? Warum? Um dem Fluch der Anfangszeit zu brechen. Um den Fluch ein Ende zu setzen und Neues zu ermöglichen. Und dann kommt mit einmal so eine Schlange da lang gekrochen und kriecht auf den liegenden Jesus zu und sogar über seine Arme. Und dann steht Jesus auf, schaut dem Bösen ins Auge und dann kommt so ein Fußtritt, bums, und er zermalmt den Kopf der Schlange. Das ist natürlich die Erinnerung an diese Anfangsgeschichte. Und er wird dann den Ambiss der Schlange sterben, theologisch gesagt. Fand ich eindrücklich. Hier geschieht die Wende. Hier fängt es an, dass die neue Welt schon wieder in den Blick kommt. Hier wird in Jesus Christus der Fluch, der über dieser Welt und unserer Existenz liegt, schon gebrochen. Noch nicht immer sichtbar in allem, wie wir leben. Aber das ist der Wendepunkt. Und darum können und dürfen Christus schon anders denken und leben. Wir müssen nicht mehr nur in den Strukturen dieser Welt leben. Also zum Beispiel Männer und Frauen. Wir müssen nicht mehr so leben, dass wir Männer die Besseren und Größeren und Herrscher sind und die Frauen uns irgendwie von uns in falscher Weise abhängig. Sondern wir dürfen es als Christen schon als Vorbild, als Vorausschau für Menschen deutlich machen, was das heißt, in die ursprüngliche Bestimmung Gottes zurückzukommen. Auch das kriegen wir nur gebrochen hin, aber wir dürfen es sein und tun. Darum kann Paulus dann sagen, es gilt hier vor Gott nicht mehr Mann oder Frau, sondern es gilt, wir sind gemeinsam Kinder dieses Gottes. Und da ploppt wieder dieses Bild der ursprünglichen Schöpfung auf. Als Christen sind wir, wie soll ich sagen, also diese Grenze des Gartens, Jesus hat das Tor schon wieder aufgemacht. Und wir dürfen, der Engel steht nicht mehr davor, heißt es ja in einem Weihnachtslied. Wir dürfen schon die ersten Schritte wieder wagen und in der Kraft Gottes gelingt uns manches wieder. Wir dürfen aufhören, in den Strukturen dieser alten Welt und der Bosheit zu denken, sondern Gott hat uns Neues ins Herz gepflanzt. Vielleicht hörst du jetzt, dass du wach werden sollst an dieser Stelle und aufpassen. Vielleicht hörst du jetzt heute und letzten Sonntag, Herr, ich soll gegen dein Wort verstoßen haben, ich soll verführt werden. Und dann können wir beten, komm nahe zu mir und schütze mich und stärke dein Vertrauen zu dir. Rede du zu mir, mach du mich satt, gib du mir, was ich brauche, hilf du mir, mit meinem Verlangen umzugehen. Lass alles geschehen, aber bleibe mir nahe, bewahre die ungestörte Gemeinschaft zu uns. Das kann und darf jetzt unser Gebet sein. Und damit beginnt schon ein Stück des Neuen und wird Wirklichkeit werden an einem dieser Tage, wie es am Anfangslied heißt. Wir erwarten diesen einen Tag. Siehe, ich mache alles neu. Amen.